Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier sind eure Gastgeber heute Abend. Steffi Orbach.
Hallo, guten Abend. Hallöchen.
Und Markus Dichmann.
Hallo Berlin. Hallo Steffi.
Hallo Markus.
Hallo Berlin. Mach doch noch mal ein bisschen Lärm für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die gerade dann morgen zu hören werden. Mach mal einen Applaus für die, dass sie sich auch begrüßt fühlen. Denn, liebe Podcast-Gemeinde da draußen, ihr hört das alles am 4. Oktober oder vielleicht auch ein bisschen später, je nachdem, wann ihr in euren Feed schaut, dann ganz frisch für euch. Aber wir heute Abend hier im Humboldt-Forum sind zusammengekommen am 3. Oktober. Warum? Klar, Tag der Deutschen Einheit.
Ja, gibt's was zu feiern.
So ist es. Ich habe mich schick gemacht. Dass es eine Einheit gab, liegt ja aber nur daran, dass vorher mal etwas getrennt gewesen ist. BRD und DDR. West und Ost, Bundesrepublik, Deutsche Demokratische Republik. Steffi und ich saßen neulich im Café in den Vorbereitungen zur Sendung und haben überlegt, wann wir diese deutsch-deutsche Trennung zwischen 1949 und 90 eigentlich mal am eigenen Leib irgendwie zu spüren bekommen haben. Und Steffi musste mir so ein bisschen beichten, dass sie die DDR lange nur von der Fähre kannte.
Ja, genau, so war das. Als ich Kind war, da sind wir nämlich immer nach Bornholm gefahren. Das ist eine dänische Insel oberhalb von Rügen. Und die Grenze war noch zu und wir sind immer mit dem Schiff von Travemünde losgefahren. Und Travemünde, das liegt direkt an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Und man konnte also Mecklenburg-Vorpommern sehen. Und ich stand dann oben an der Reling dieses großen Schiffs und dann stand mein Vater, der stand neben mir und sagte, und guck mal, das da hinten, der Strand, der gehört zur DDR. Und da war aber nie jemand. Und ich habe immer gedacht, Mensch, die armen Leute in der DDR, dürfen die denn nicht, die dürfen nicht aus ihrem Land raus und dürfen die da noch nicht mal an den Strand. Also ich fand das alles immer unheimlich diffus und gruselig auch so ein bisschen.
Aber vielleicht lag ich da am Strand.
Ja, und also ich hab dich nicht gesehen.
Mit meinen Geschwistern in den Strandkorb gequetscht. Wir waren ganz gerne in Boltenhagen, wenn es denn ging. Ging nicht immer, aber manchmal ging das. Dann haben wir oben an der Ostsee Urlaub gemacht, denn ich bin in Sachsen-Anhalt geboren. Meine Eltern sind eigentlich auf die Idee gekommen, auszureisen aus der DDR. Das ist ein ganz eigenes Kapitel. Das haben wir übrigens auch schon mal in einer Stunde History erzählt. 2 Wochen vor Mauerfall, ziemlich gutes Timing. Ja, der Ausreiseantrag war natürlich viel älter, ist klar. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich im Westen sozialisiert wurde, wo mich meine Mitschüler aber immer Ossi genannt haben. Und mein Bruder aber immer zu mir gesagt hat, ich bin der Wessi in der Familie.
Ja. Ja,
komische Identität. Ich habe später gelernt, dass man sowas einen Wossi nennt. Ja. Finde ich auch okay.
Also ich bin richtige Wessi, du bist Wossi, ein Wessi. Ein Wossi hier zusammen auf der Bühne und wir sprechen in dieser Folge von einer Stunde History über die doppelte Staatsgründung, also die Gründung der DDR und der BRD. Und wir wollen darüber reden, warum haben wir uns eigentlich getrennt, warum haben wir wieder zusammengefunden und wo stehen wir eigentlich heute? Wie läuft es denn so im wiedervereinigten Deutschland? Und ihr habt es schon an diesem XXL-Opener gehört und auch daran gesehen, dass wir hier beide sind. Mhm. Also wir machen heute fast alles doppelt. Wir machen eine Doppelfolge mit Doppelmoderation. Wir haben mehr Expertinnen und Experten eingeladen als normalerweise. Nur einen, den gibt's nur einmal, den haben wir nicht doppelt.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Komm in unsere Mitte.
Schönen guten Abend und herzlichen Dank für diesen wunderbaren Empfang.
1949, Matthias, vor 75 Jahren. Bist du sicher?
Ja, ganz sicher.
Ich bin mir nicht sicher. Doppelte Staatsgründung. Da kommt Gründerspirit auf, das könnte man auf der einen Seite so sehen, oder es kommt Melancholie auf, weil man anschließend über 40 Jahre lang getrennt war. Mal schauen, was wir am Ende haben, Gründerspirit oder Melancholie, so oder so. Dieses Jahr 1949 ist 4 Jahre nur nach dem Zweiten Weltkrieg und in Deutschland sah es ziemlich grau aus.
Es sah furchtbar aus. Und die Menschen, die damals gelebt haben, also unsere Eltern oder Großeltern, die hatten sicher ganz, ganz viele Sorgen. Die wussten nicht, wie sie ihre Kinder durchkriegen. Die wussten nicht, wo sie schlafen sollten. Die wussten nicht, wie sie heizen sollten. Die hatten überhaupt keinerlei Zukunftsperspektive. Es war also wirklich schrecklich. Dann hat man ihnen erzählt, dass der Holocaust stattgefunden hat. Und da wussten tatsächlich einige nichts davon, andere schon. Mhm. Und sie waren also im Grunde genommen gedemütigt und saßen dann nun und wussten nicht recht mit sich, was anzufangen. Und gleichzeitig begann das, was wir heute als den Kalten Krieg bezeichnen, also die Konfrontation zwischen Ost und West, zwischen Kommunismus, Sozialismus auf der einen und Kapitalismus auf der anderen Seite und soziale Marktwirtschaft. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges mit den Deutschen, die saßen nämlich genau dazwischen, auf der einen Seite, also im Westen, also ich, ja, ich wurde dann auf einmal ein ganz, ganz toller Bündnispartner derjenigen Staaten im Westen, die vor 3 oder 4 Jahren noch meine Kriegsgegner waren. England, Frankreich, Amerika. Wir wurden die treuesten Verbündeten und die größten Vasallen. Und auf der anderen Seite im Osten wurden das die DDR-Leute. Die wurden die größten Verbündeten der Sowjetunion. Also eine ziemlich merkwürdige Auseinanderdividiererei. Mhm.
Lass uns doch mal gucken, Matthias, auf die Zeit vor der Gründung dieser beiden Staaten. Was war denn da so los politisch?
Jede Menge. Also im Osten kommt sehr schnell die sogenannte Gruppe Ulbricht, Walter Ulbricht, der ja später sehr lange das Sagen in der DDR hatte. Der wird im Auftrag Stalins in den Ostteil Deutschlands geschickt, also die sowjetische Besatzungszone, und soll dort vorbereiten einen sozialistischen oder kommunistischen Staatsaufbau. Er macht das auch sofort. 1946 gibt es die Zwangsvereinigung von SPD und KPD. Im gleichen Jahr wird die Freie Deutsche Jugend gegründet. Mit beiden Instrumenten hat man versucht, sozusagen die DDR-Bevölkerung oder die ostzonale Bevölkerung, naja, ich sag mal, zu führen und in den Griff zu kriegen. Und im Westen war das ein bisschen anders, aber mit ähnlichem Ziel. Nämlich 1947 begann es mit der B-Zone. Da haben sich dann Amerikaner und Engländer überlegt, wir legen unsere beiden Besatzungszonen zusammen zu einer Wirtschaftseinheit. Ein Jahr später kamen die Franzosen dazu, dann war es die Tri-Zone mit den Bewohnern aus Tri-Zonesien. Das war ja das berühmte Lied seiner Zeit. Und der entscheidende Punkt, warum dann wirklich Ost- und Westdeutschland auseinanderging, wird vermutlich die Einführung der D-Mark im Westen gewesen sein, die dann auch in West-Berlin gelten sollte. Und das wiederum hat dann Stalin, also die Sowjetunion, dazu bewogen, diese Stadt abzuriegeln. Es gab dann die berühmte Luftbrücke. Die Berlinerinnen und Berliner wurden aus der Luft versorgt, aber auch mit Hilfe der brandenburgischen Bevölkerung drumherum. Insofern war dann eigentlich auch schon klar, dass ein Zusammengehen dieser beiden deutschen Staaten zumindest zu der Zeit eigentlich nicht vorstellbar war.
Und was auch klar war, hast du ja gerade eigentlich auch schon erwähnt, dass eben nicht nur zwei deutsche Staaten entstehen werden, sondern an der Grenze dieser beiden Staaten der große Konflikt des Kalten Krieges stattfinden wird.
Genau, also die deutsche Spaltung oder deutsche Teilung war immer auch die europäische Spaltung. Also wenn man sich die Landkarte von damals anschaut, der rote Strich geht im Grunde genommen genau durch den Kontinent. Und das hat jetzt nicht nur Familien und Menschen getrennt, die sich früher kannten, sondern es wurden Wirtschaftsräume abgeschnitten, es wurden Handelswege kaputt gemacht, es wurde einfach ein Kontinent erst einmal kaputt, also ruiniert, kann man schon so sagen. Und das wurde dann hinterher natürlich jetzt auch wieder neu aufgebaut. Und dahinter, und das war auch von vornherein klar, standen ab 1949 im Westen die NATO und ab 1955 im Osten der Warschauer Pakt. Mithin standen sich sehr hochgerüstete militärische Blöcke an der deutsch-deutschen Grenze sozusagen gegenüber. Und es gibt Leute, die sagen, Berlin im Osten wie im Westen oder die deutsche Grenze, das war sowas wie ein Thermometer. Also wenn die Beziehung zwischen den beiden deutschen Teilen gut war, dann war das Thermometer unten und die Beziehung zwischen Ost und West einigermaßen. Und wenn das eben hochging, dann konnte man sagen, oh, da gibt's jetzt Ärger, und der findet dann meistens in Berlin statt. Und da gab's ja auch ein paar Veranstaltungen, die dann eben entsprechend waren. Also Berlin und die Deutschen waren sozusagen in der Mitte dieses Konfliktes. Und das kann man wirklich sagen, war nicht besonders komfortabel.
Ja, jetzt gucken wir mal in das Jahr vor dem Jahr 1949. Mit Sandra Döther gucken wir jetzt ins Jahr 1948. Da ist der Krieg seit 3 Jahren vorbei. Deutschland ist aufgeteilt in 4 Besatzungszonen. Es gibt die westlichen Alliierten und es gibt Russland. Und die kommen alle nicht mehr gut miteinander klar. Also ordnen die Militärgouverneure der westlichen Zonen die Ministerpräsidenten der Bundesländer an, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Am 1. September 1948 ist es dann dann soweit. Die Eröffnungssitzung des sogenannten Parlamentarischen Rates findet in Bonn statt, und zwar an einem sehr ungewöhnlichen Ort, im Zoologischen Museum König. Ganz einfach deshalb, weil es eines der wenigen unzerstörten Gebäude noch war nach dem Krieg. Und hier geht unsere Geschichte jetzt los.
In unserer unmittelbaren Umgebung, etwas in das Dunkel des Hintergrunds gerückt, sehen wir hohe Käste mit vielen, vielen ausgestopften Tieren. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass ein Gorilla und eine sibirische Eule sehr neugierig hier zu uns herübersehen.
65 Mitglieder hat der Parlamentarische Rat, 61 Männer und 4 Frauen. Dazu 5 beratende, nicht stimmberechtigte Mitglieder aus Berlin. Fast alle haben Repressalien durch die Nazis erlitten, einige ein Konzentrationslager überlebt.
Im Namen der Fraktion der CDU und CSU schlage ich dem Hohen Haus zur Wahl als Präsident des Parlamentarischen Rates vor, den Abgeordneten Herrn Dr. Konrad Adenauer.
Konrad Adenauer, damals 73 Jahre alt, war von den Nazis als Kölner Oberbürgermeister abgesetzt worden.
Wer für den Vorschlag ist, den bitte ich an der Hand zu heben. Bitte um die Gegenprobe, stelle einstimmige Annahme fest.
Zusammen mit den anderen Mitgliedern hat Adenauer jetzt im Parlamentarischen Rat die Quadratur des Kreises vor sich. Eine Verfassung zu erarbeiten, die nicht so heißen darf. Sie soll die Grundlage sein für einen stabilen demokratischen Staat und gleichzeitig so provisorisch, dass die Wiedervereinigung mit den ostdeutschen Gebieten möglich bleibt.
Über den Verfassungsentwurf soll Anfang nächsten Jahres durch eine Volksabstimmung entschieden werden.
Zu dieser Volksabstimmung wird es nicht kommen. Und statt der ursprünglich geplanten 3 Monate tagt der Parlamentarische Rat fast 9. Zu viel ist zu beraten und zu entscheiden. Wie stark sollen die Bundesländer sein? Soll die Todesstrafe gelten? Was ist mit der Nationalhymne? In vielen Fragen herrscht Einigkeit zwischen den verschiedenen politischen Parteien. In anderen nicht.
Herr Reimann, Sie haben nicht das Wort.
Eine besonders hartnäckige Auseinandersetzung gibt es um die Frage, wie gleichberechtigt sollen Frauen und Männer sein?
Ich hatte beantragt, den Artikel 3 so zu formulieren, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ganz kurz und bündig.
Diese schlichte Forderung von Elisabeth Silbert, SPD, passt den Männern im Parlamentarischen Rat gar nicht. 2-mal lehnen sie den Antrag ab. Sie wollen nur eine Gleichberechtigung im staatsrechtlichen Sinne festhalten, was heißen würde, Frauen dürfen wählen und gewählt werden. Die Männer können weiter bestimmen, wo die Familie lebt, wie die Kinder heißen, ob ihre Ehefrau berufstätig ist und so weiter. Elisabeth Selbert bleibt aber hartnäckig. Sie und die anderen 3 Frauen im Parlamentarischen Rat fordern Frauen im Radio oder bei Gewerkschaftsveranstaltungen auf, zu protestieren. Und das tun sie zuhauf.
Sie haben Post.
Nee, sorry, das klang natürlich damals anders. Zehntausende Protestbriefe von Frauen landen beim Parlamentarischen Rat im Briefkasten. Ihre Wirkung verkündet Elisabeth Selbert im Januar 1949 im Radio.
Der gestrige Tag, an dem die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag. Eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen.
Auch die Frage des Regierungssitzes entscheidet sich erst kurz vor Ende der Beratungen. Es ist ein knappes Rennen.
Bitte ich jetzt die Stimmzettel zu öffnen und Frau Weber zu notieren, welches abgegeben wird.
Frankfurt, Bonn, Bonn, Frankfurt.
Der Frankfurter Bonn. Oberbürgermeister ist sich seines Sieges so Frankfurt. Sicher, er hat vorab sogar schon eine Dankesrede fürs Radio aufgenommen. Dann aber verkündet Konrad Adenauer:
Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes. Es haben erhalten Bonn 33, Frankfurt 29.
Also Bonn, sympathischer Inbegriff einer Übergangslösung und später jahrzehntelang als Bundeshauptdorf verhöhnt. Und nicht ganz zufällig in direkter Nachbarschaft zu Konrad Adenauers Wohnort Rhöndorf. Kurz darauf, am 23. Mai 1949, steht das kleine Bonn schließlich im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit.
Hier die feierliche Verkündung, Verabschiedung des Grundgesetzes.
Das weiße Gebäude der Pädagogischen Akademie, direkt am Rhein gelegen, zeigt heute ein festliches Bild.
Zwei Wochen zuvor hat der Parlamentarische Rat das Grundgesetz gebilligt. Mit den Gegenstimmen der konservativen Zentrumspartei, der kommunistischen KPD und der rechtsgerichteten DP.
Vorne am Eingang die Flaggen aller deutschen Länder. Auf der Bühne der Tisch des Präsidenten, markiert durch eine Standarte in den Farben Schwarz-Rot-Gold.
Auch die Gestaltung der Nationalflagge hatte der Parlamentarische Rat festgelegt.
Ein Riesenaufgebot in- und ausländischer Presse und die eingeladenen Gäste.
Gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft.
Damit ist die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Und Konrad Adenauer beschwört noch einmal voller Pathos diese neue demokratische Verfassung, die so nicht heißen darf.
Möge alle Zeit der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, lebendig sein im deutschen Volke. Ich schließe die Sitzung.
Sandra Döther war das über die Gründung der Bundesrepublik. Danke sehr. Und dieses Thema wollen wir noch ein bisschen vertiefen jetzt mit Professor Sabine Böhne-Dileo. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat sich mit der Gründungsgeschichte der Bundesrepublik auseinandergesetzt. Kommt sie hoch zu uns, Frau Böhne-Dileo. Hallo. Einmal rum. Kannst du ein Wasser machen? Super, vielen Dank. Frau Böhne-Dileo, die westlichen Alliierten, die haben ja den Auftrag erteilt, die BRD zu gründen. Haben die Vorgaben gemacht und welche waren das?
Ja, die haben den Auftrag erteilt, eine demokratische Verfassung auszuarbeiten, in der die individuellen Freiheitsrechte garantiert sind, in der die Gewaltenteilung garantiert ist, die Grundrechte, die Meinungsfreiheit, also alles das, was zu einer Demokratie dazugehört. Und auch, es sollte eine Verfassung föderalistischen Typs sein. Das heißt, die Länder sollten mit staatlichen Hoheitsrechten ausgestattet werden, damit es also nicht wieder eine Zentrale gibt, die wie unselig in der Nazizeit von oben nach unten durchregiert hat.
Also das waren schon relativ viele Vorgaben.
Ja, ganz konkret.
Wer hat denn eigentlich bestimmt, wer da sitzt in diesem Parlamentarischen Rat?
Also die westdeutschen Ministerpräsidenten sollten ja eine verfassungsgebende Nationalversammlung einberufen. Das war die Vorgabe. Sie hatten 2 Monate Zeit dafür bis zum 1. September. Und die Entscheidung, wer in diese Versammlung delegiert wird, trafen die Landtage, die ja bereits konstituiert waren, auch demokratisch konstituiert waren. Und die schickten nach einer Rechenformel 750.000 Einwohner eines Landes schickt einen Delegierten in den Parlamentarischen Rat. Und je nach Größe der einzelnen Länder kamen dann eben insgesamt die 65 Delegierten zusammen, von denen wir eben schon gehört haben. Dazu kamen dann eben noch 5 nicht stimmberechtigte Mitglieder aus Berlin.
Wurde denn da zum Beispiel auch geguckt, wie viele Frauen, wie viele Männer kommen? Oder war das egal?
Nein, das haben die Fraktionen, die Parteien entschieden für sich, wen sie schicken. Sie haben ihre besten Köpfe geschickt. Elisabeth Selbert beispielsweise, die wir eben gehört haben, die dafür sehr hartnäckig gekämpft hat, dass in Artikel 3 Absatz 2 eben der Satz steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt von der SPD, sollte erst gar nicht geschickt werden in den Parlamentarischen Rat. Und Kurt Schumacher, der SPD-Vorsitzende, der Legendäre, hat dann bestimmt, dass sie über Niedersachsen sozusagen das Land dann in den Parlamentarischen Rat geschickt wird. Also der war sehr dahinterher, dass auch Frauen reinkamen und eben auch so kundige Frauen wie Elisabeth selber, die Verfassungsexpertin war.
Ja, und als die Verhandlungen liefen, die haben ja auch eine ganze Weile gedauert.
Monate.
Ja, haben denn, eine ganze Schwangerschaft lang, ne? Haben denn die Alliierten Einfluss genommen auf die Beratungen oder haben die gesagt, macht ihr mal?
Nö, also die waren ja die Herren des Verfahrens, die waren sehr dahinterher, die waren natürlich auch diejenigen, die die Verfassung oder das Grundgesetz, wie es dann sehr bald hieß, auch genehmigen mussten. Und es war die ganze Zeit, hing es wie so ein Damoklesschwert über den Köpfen der Parlamentarier, dass die Alliierten womöglich nicht einverstanden seien. Also die waren schon sehr, haben das Ganze aus der Nähe und intensiv verfolgt, haben sogenannte Verbindungsstäbe in Bonn eingerichtet, wo also die Vertreter der Militärgouverneure saßen und das aus der Nähe verfolgt haben, die Beratungen. Es gab auch ganz viele bilaterale Gespräche zwischen einzelnen Parlamentariern, wie beispielsweise Konrad Adenauer oder auch Carlo Schmid von der SPD, die permanent im Gespräch waren mit den Alliierten. Und die Alliierten haben sich auch immer berichten lassen und sie haben auch mit sogenannten Memoranden interveniert, wenn sie das Gefühl hatten, dass die Verfassung nicht föderalistisch genug sei. Also das war der Föderalismus. Die Machtverteilung zwischen dem Bund und den Ländern war einer der größten Streitpunkte bis zum Schluss. Und da haben sie immer darauf geachtet, dass es auch ja ein föderalistisches Gebilde wird.
Welche Entscheidungen dieses Treffens sind denn dann letztendlich wirklich eingeflossen ins Grundgesetz?
Wo fange ich an? Ich fange mit den ersten an.
Also vielleicht, Sie hatten eben mal eine Zahl genannt. Wie viele Grundrechte? Nee, die hatten eben mir mal eine Zahl gesagt von Entscheidungen, die eingeflossen sind. Das waren so viele, da habe ich gesagt, Frau Böhne-Deleo, die erzählen Sie uns bitte alle nicht. Vielleicht könnten Sie es ein bisschen zusammenfassen.
148 Artikel.
148.
War das Grundgesetz nachher lang oder 149?
Ja.
Also genau, das können wir nicht machen. Aber die wichtigsten Entscheidungen, man nannte das ja Grundgesetz, es sollte ja ein Provisorium sein, weil man nicht in den Geruch der Spaltung kommen wollte. Also die Deutschen konnten sich zunächst überhaupt nicht vorstellen, dass das Land geteilt werden würde. Sie haben sich lange dagegen gewehrt. Als sie dann schließlich erkannt haben, dass das Mittel der Wahl war, als Westdeutschland voranzugehen und schon mal einen demokratischen Staat zu gründen, haben sie gesagt, okay, das wird aber ein Provisorium. Deswegen sollte das auch nicht Nationalversammlung heißen, sondern Parlamentarischer Rat.
Ja.
Also ganz neuer Begriff. Es sollte nicht Verfassung heißen, sondern das war Max Brauer, der Bürgermeister aus Hamburg, der irgendwann den Begriff Grundgesetz ins Spiel gebracht hat. Auch davon mussten sie erstmal die Alliierten überzeugen, die nach einem harten Ringen schließlich das akzeptiert haben. Und dann konnten sie arbeiten, dann lief das erstmal recht gut bis Dezember. Also sie waren sich einig, alle Parlamentarier quer durch die Fraktionen, dass die Grundrechte beispielsweise mit dem Artikel 1 der Menschenwürde an den Anfang kommt. Ganz bewusste Entscheidung nach der Nazizeit. Die Menschenwürde steht im Vordergrund. Der Staat ist für die Menschen da und nicht die Menschen für den Staat. Das war so eine ganz wichtige Formel, der sie gefolgt sind. Und da kamen die Grundrechte, die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes an den Anfang. Dann wollten sie Stabilität, sie wollten aus den Fehlern von Weimar lernen. Das heißt, das Parlament sollte nicht die Möglichkeit haben, jederzeit die Regierung zu stürzen, sondern das sollte, wenn es tatsächlich zu einem Sturz kommen würde, dann aber nur mit einem konstruktiven Misstrauensvotum. Das war neu. Also eine Mehrheit des Bundestages sollte den regierenden Kanzler nur dann stürzen können, wenn gleichzeitig konstruktiv ein Alternativkandidat gewählt wird mit der Mehrheit der Abgeordneten. Mhm. Ganz neu und ja, das war ein großer Erfolg, denn es hat nur zwei konstruktive Misstrauensvoten gegeben bislang in der 75-jährigen Geschichte der Bundesrepublik. Das beispielsweise daran, dass der Bundespräsident nur repräsentative Aufgaben hat und nicht wie der Reichspräsident in der Nazizeit unter Hitler mit Notverordnung regieren konnte. Er hat ja Hitler selbst in den Sattel gehoben. Also einen vollen Machtumfang für den Bundeskanzler und wenig Macht für den Bundespräsidenten. Das waren so einige der Sachen. Und dann natürlich der Föderalismus.
Also es wurde 9 Monate verhandelt, haben Sie eben gesagt. Und Sie haben auch erwähnt, dass die Deutschen sich aber trotzdem nicht richtig vorstellen konnten, dass es praktisch zwei Länder demnächst geben würde. Was haben denn die Deutschen in der Bundesrepublik dazu gesagt zu diesem neuen Grundgesetz, das dann in Kraft trat am 23. Mai 1949?
Die Reaktionen so in der Öffentlichkeit, die waren sicherlich relativ verhalten. Die Leute hatten andere Sorgen. Wir haben es eben schon gehört von Matthias von Hersfeld. Die Menschen litten Hunger. Die wussten nicht, wie sie von A nach B kommen sollten, weil die Brücken zerstört waren, weil die Eisenbahnverbindungen zerstört waren. Die hatten kein Dach über dem Kopf. Es kamen 12,5 Millionen Flüchtlinge aus den Ostgebieten rein nach Deutschland, die auch noch untergebracht waren. Also denen ging es um das nackte Überleben. Es ging ihnen richtig schlecht. Zudem herrschte eine Depression. Ja, eben noch haben sie zur Herrenrasse gehört. Und jetzt auf einmal war das die Verbrechernation. Die sind also in Sack und Asche gegangen und viele haben sicherlich auch den Glauben an Politik erstmal weit von sich oder haben den verloren. Mhm. Das war sehr verhalten, die Reaktion darauf. Das änderte sich erst, als es dann mit dem wirtschaftlichen Aufschwung auch wieder aufwärts ging und der Wiederaufbau begann.
Professor Sabine Böhne-Dileo war das, hieß Politikwissenschaftlerin. Wir haben gesprochen über die Gründung der Bundesrepublik und das Grundgesetz. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Wollen Sie es mitnehmen?
Okay, Bundesrepublik steht jetzt, ja. 23. Mai 1949 tritt das Grundgesetz in Kraft, wäre so der Stichtag. Es fehlt noch der zweite deutsche Staat, die Deutsche Demokratische Republik. Die wird gegründet, Matthias, am 7. Oktober.
1949.
Also, ja, immer selbes Jahr, also sagen, ein knappes halbes Jahr später als die BRD. Das wäre dann übrigens am Montag ja der Stichtag, ne? Also 75-jähriges Jubiläum. Oder ja, Jubiläum ist der falsche Ausdruck wahrscheinlich. Und Matthias, sie entsteht nur noch mal zur Erinnerung aus der sowjetischen Besatzungszone.
Ganz genau. Und da kann man etwas flapsig sagen. Also was die können, das können wir schon lange. Und sie ziehen sozusagen nach. Aber sie gründen eben auch einen Staat, weil das auch ein Plan von Stalin war. Der hatte nämlich die Idee, um die Sowjetunion herum einen möglichst großen, sagen wir mal, Cordon sanitaire, also einen Sicherheitsgürtel zu legen, weil er sich auf jeden Fall wehren wollte für alle Zeiten gegen die faschistischen Kapitalisten und Imperialisten im Westen, die ja sein schönes Land tatsächlich auch überfallen haben. Und insofern hat er also auf vielen alliierten Nachkriegskonferenzen dafür gesorgt, dass die Sowjetunion großen Einfluss dort hatte. Und das konnte man dann in den folgenden Jahren nicht nur in der DDR sehen, wo wir jetzt gleich die Gründung sozusagen mitbekommen. 1945 gab es Umstürze und Revolutionen und Aufstände in Polen und in Bulgarien, 1948 in der damaligen CSSR und in Rumänien und 1949 in Ungarn und eben mit der Gründung der DDR auch in der DDR.
Es gab ja aber noch diese anderen drei Alliierten und die haben das nicht verpasst. Die haben schon mitbekommen, was Stalin davor hatte. Das hat man in Paris, London und speziell in Washington.
Ja, gesehen. Das muss ich
zitieren jetzt. Ne?
Muss ich genau machen. Und zwar der Auslöser war, dass Griechenland und die Türkei 1947 sozusagen auch bedroht waren, von der Sowjetunion unterwandert zu werden. Die machten das gar nicht blöd. Die schickten Politagiteure in diese entsprechenden Länder und fingen an, von innen heraus diese, ich sag mal, Staatsregierungen zu desavouieren und instabil zu machen. Und das wurde in Washington natürlich gesehen. Und damals war der Präsident Harry S. Truman und nach ihm wurde benannt eine Doktrin. Und die hat er in einem Radiointerview wie folgt erklärt. Ich glaube, sagte er, es muss die Politik der Vereinigten Staaten sein, freien Völkern beizustehen, die sich der angestrebten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch äußeren Druck widersetzen. Ich glaube, wir müssen allen freien Völkern helfen, damit sie ihre Geschicke auf ihre Weise selbst bestimmen können. Unter einem solchen Beistand verstehe ich vor allem wirtschaftliche und finanzielle Hilfe, die die Grundlage für wirtschaftliche Stabilität und geordnete politische Verhältnisse bildet. Das hat er gesagt am 12. März 1947 und damit konnte jeder in der Welt wissen, Leute, jetzt ist Schluss. Also wir unterstützen jetzt die, die die Sowjetunion angreift, unterwandert oder versucht zu destabilisieren. Und damit beginnt sozusagen die nächste Stufe des Kalten Krieges, nämlich die Auseinandersetzung zwischen den Systemen Kapitalismus versus Kommunismus oder Sozialismus.
Welche Rolle die Sowjetunion da spielte, schauen wir uns gleich noch genauer an. Ich drehe mich jetzt aber erstmal auf zu dieser deutschen Fahne mit Hammer und Sichel, die dann eben aus der sowjetischen Besatzungszone entstanden ist. Der Staat, der zu dieser Fahne gehört, die Einheitspartei, die SED, durch Zwangsfusion, hat Matthias vorhin ja schon gesagt, stand bereit, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Es konnte losgehen. Und wie da jetzt eins zum anderen gekommen ist, erzählt uns heute im Staatsgründungsdoppelschlag jetzt Veronika von Borries.
Anfang Mai 1945 vor den Toren Berlins. In einem sowjetischen Flieger landet Walter Ulbricht mit einer Gruppe deutscher Kommunisten. Die Wehrmacht hat noch nicht kapituliert, aber er hat schon einen Auftrag. Für die Sowjets soll er in ihrer Besatzungszone eine funktionierende Verwaltung aufbauen und dabei auch die Machtübernahme der Kommunisten vorbereiten. Zu Ulbrichts Vertrauten gehört auch Wolfgang Leonhard, der später aus dieser Zeit erzählt.
Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Das war die entscheidende Direktive von Walter Ulbricht.
Und es sieht tatsächlich erstmal demokratisch aus. Überall in Deutschland entstehen nach dem Krieg neue Parteien, tauchen alte Parteien aus dem Untergrund auf, beginnt das politische Leben wieder. Aber in der sowjetischen Besatzungszone der SBZ gibt es da einen deutlichen Trend.
Im Kampf gegen den deutschen Imperialismus und Militarismus besitzen die Arbeiterklasse und alle antifaschistischen Kräfte einen mächtigen Verbündeten, die Sowjetunion.
So beschreibt es eine DDR-Geschichtsdoku. Der mächtige Verbündete ist allerdings vor allem ein Verbündeter der Kommunisten. Andere Parteien werden kurz gehalten oder geraten unter Druck. Vor allem trifft das die SPD. Sie ist größer und bei den Arbeitern auch beliebter als die KPD. 1946 geben die Sozialdemokraten in der SBZ dem Druck aus Bestechung, politischer Verfolgung und Propaganda nach und stimmen der Vereinigung mit der KPD zu.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.
Es entsteht die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands unter dem Ex-SPDler Otto Grotewohl und dem Kommunisten Wilhelm Pieck. Auf ähnliche Weise werden auch Gewerkschaften und Jugendorganisationen auf Linie gebracht.
Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.
Die Partei.
Allem demokratischen Anschein zum Trotz zeigt sich schon bald, die Sowjetunion will auf keinen Fall, was der Westen für Deutschland will, eine demokratische Marktwirtschaft. Energisch lehnen die Sowjets Marshallplan und Währungsreform ab. Sie wollen verhindern, dass Deutschland Teil des kapitalistischen Westens und der amerikanischen Einflusssphäre wird. Schon 1947 kollabiert die gemeinsame Verwaltung Deutschlands durch die drei westlichen Besatzungsmächte und die Sowjetunion. Der Ton wird frostig und ablehnend. Der Kalte Krieg beginnt. Offiziell beschwören SED-Kader wie Otto Grotewohl aber die Einheit Deutschlands.
Die Deutschen brauchen die Deutschen, ganz gleich in welcher Zone sie wohnen mögen.
Tatsächlich bewegen sich Ost- und Westdeutschland in entgegengesetzte Richtungen. 1948 arbeiten Politiker auf beiden Seiten an jeweils einem Verfassungsentwurf. In der SBZ hat sich ein sogenannter Volksrat gebildet, der offiziell zwar auch Menschen aus dem Westen offen steht, aber von Moskau-treuen Kommunisten dominiert wird. Und der einen Gesetzestext formuliert, der zwar ganz Deutschland meint, aber im Westen nie anerkannt wird. Schließlich geht der Westen den ersten Schritt. Im Mai 1949 tritt das Grundgesetz dort in Kraft. Es ist die Geburt der Bundesrepublik Deutschland. Um nicht ins Hintertreffen zu gelangen, zieht die Regierung der SBZ nach.
In bedeutsamer Stunde versammelt sich der Deutsche Volksrat.
Der Rat wird sich an diesem Tag, dem 7. Oktober 1949 in Berlin zur ersten Volkskammer erklären, seinen eigenen Verfassungsentwurf annehmen und die Deutsche Demokratische Republik ausrufen. Das ist die Hymne dieses neuen Staates. Auferstanden aus Ruinen. Es ist ein Lied über ein Land, das neu anfängt, das keinen Krieg mehr führen will, ein Volk, das gemeinsam am Frieden arbeitet. Es ist kein schlechtes Lied. Und viele Menschen glauben an seinen Inhalt, hoffen darauf und sind überzeugt, ihre Seite von Deutschland ist die, in der dieser Neuanfang endlich nach zwei Weltkriegen gelingen kann. Aber als an diesem Abend in Berlin zehntausende Menschen auf die Straßen gehen, um ihren neuen Staat zu feiern, mit einem großen Fackelzug, riesigen Fahnen, Spruchbändern und Losungen, fallen diesem britischen Fernsehteam Parallelen auf.
That night Berlin echoes again to the rhythm of the jackboots.
An diesem Abend ist Berlin wieder erfüllt vom Echo der marschierenden Kampfstiefel. Als das Regime im Osten mit allen Anzeichen eines Polizeistaates eine sogenannte spontane Demonstration inszeniert. Auf dem Lieblingsplatz der Nazis unter den Linden sehen die Berliner eine Show, die den besten Aufmärschen von Hitler Konkurrenz macht. Hitler's Best.
Veronika von Borries für eine Stunde History. Oktober 1949 hat uns Veronika eben erzählt, da wird die DDR gegründet mit ganz anderen Vorzeichen als bei den Nachbarn in der BRD. Und diese Vorzeichen sprechen wir jetzt mit Dirk Hoffmann, Historiker am Institut für Zeitgeschichte und Fachmann für DDR-Geschichte. Kommen Sie bitte auf die Bühne. Ein so ein Vorzeichen ist dieser mächtige Verbündete, wie wir gerade gehört haben, die Sowjetunion. Wie mächtig genau?
Die DDR war Stalins Kind, könnte man eigentlich sagen. Der sowjetische Diktator, die Kreml-Führung haben die Rahmenbedingungen für die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone festgelegt und Weichenstellungen auch vorgenommen, in enger Absprache mit den deutschen Kommunisten, mit der KPD beziehungsweise später dann auch mit der SED. Und viele Beschlüsse, die die SED-Führung dann in Ostberlin gefasst hatte, mussten dann auch in der Folgezeit immer wieder mit dem Kreml abgestimmt werden. Also selbst die formalen Kriterien der DDR-Gründung am 7. Oktober wurden also vorher in einem Gespräch im Kreml zwischen der SED-Führung und Stalin und seiner Entourage abgesprochen, bis hin auch zu der Liste der Regierungsvertreter, die in der ostdeutschen Regierung übernommen werden sollten. Aber noch weiter bis hin auch zuerst eine Regierungserklärung von Otto Grotewohl. Also eine sehr feinmaschige Kontrolle und Überwachung.
Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben, haben wir gerade häufiger gehört von Wolfgang Leonhardt. Auch eine interessante Biografie, mit seiner Mutter vor den Nazis noch nach Russland geflohen, dort dann zum Kommunisten erzogen worden, kann man vielleicht so sagen. Und der kommt eben mit der Gruppe Ulbricht, die wir schon gehört haben, dann zurück nach Deutschland in die sowjetische Besatzungszone. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Welche Rolle spielte die Gruppe Ulbricht?
Es gab insgesamt drei Gruppen deutscher Kommunisten, die nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 in der Sowjetunion emigriert waren und dort auf den Tag X vorbereitet worden sind. Dazu zählt die Gruppe Ulbricht, die in Berlin tätig werden sollte. Es gab dann noch eine weitere Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern, von Gustav Sobotka geleitet, und in Sachsen von Anton Ackermann. Das waren alles Gehilfen sozusagen der im Aufbau befindlichen Besatzungsverwaltung der sowjetischen Besatzungsarmee. Und sie sollte Kontakte zu untergetauchten Kommunisten, Antifaschisten knüpfen und beim Verwaltungsaufbau vor allem auf kommunaler Ebene behilflich sein. Daraus lässt sich allerdings noch nicht ein Masterplan sozusagen für die Gründung der DDR abzeichnen, sondern es ging erstmal darum, im Sinne der sowjetischen Besatzungsmacht hier Verwaltungsstrukturen, auch das tägliche Leben neu zu organisieren. Es ging auch darum, sozusagen den Bedarf der Bevölkerung bei der Versorgung mit Lebensmitteln, mit Wohnraum, trotz der großen Zerstörung und der großen Defizite und Verluste irgendwie zu organisieren. Und dazu diente auch diese drei Gruppen.
Aber von wegen Masterplan, die DDR-Gründung kommt ein knappes halbes Jahr nach der BRD-Gründung. Matthias hat vorhin gesagt, was der Westen konnte, konnte der Osten ja eh. Und auch gerade im Stück haben wir so ein bisschen von 6 Monate Verzug gesprochen. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, das war eine Reaktion auf die BRD-Gründung. Aber so wie Sie es beschreiben, war diese Gründung eines sozialistischen Staates eigentlich von langer Hand geplant und nicht irgendwie eine Ad-hoc-Reaktion auf den Westen.
Also die Sowjetunion verfolgte seit 1945, seit dem Kriegsende, mehrere Ziele. Es ging auf der einen Seite natürlich die eigenen Vorstellungen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen Ordnung, einer kommunistischen Vorbild in der sowjetischen Besatzungszone neu aufzubauen. Dazu zählten dann auch die Maßnahmen, die Sie auch schon zitiert hatten, ob das jetzt die Zwangsvereinigung von KPD und SPD ist, die Bodenreform, die Verstaatlichung des Bankensektors und der Schwerindustrie. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite blickte Stalin und auch die Kreml-Führung immer wieder auch auf die westlichen Besatzungszonen. Und das Potsdamer Abkommen, das ja 1945 dann am Ende des Krieges geschlossen wurde, zielt ja darauf ab, zunächst gemeinsame Ziele zwischen den 4 Siegermächten zu formulieren. Und daran wollte die Sowjetunion auch festhalten, weil sie versuchte, Einfluss auch zu nehmen auf die westlichen Besatzungszonen. Und es ging natürlich auch darum, zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass 2 deutsche Staaten sich bilden werden, den schwarzen Peter auch der Gegenseite zuzuschieben. Also insofern sind es verschiedene Überlegungen, die da mit eine Rolle spielen. Letztendlich kann man aber auch sagen, dass bereits viel früher schon entscheidende Weichenstellungen in der sowjetischen Besatzungszone von der sowjetischen Besatzungsmacht mit der SED dann auch getätigt wurden. Ein erster Verfassungsentwurf der SED tauchte schon 1946 auf, zu einem relativ frühen Zeitpunkt eigentlich.
Was ich jetzt erstaunlich fand gerade, war das Tempo, Herr Hoffmann. Am 7. Oktober kommt die Volkskammer zusammen. Nicht hier wahrscheinlich, oder? Oder damals schon hier? Weil, falls ihr es nicht wisst, wir sind ja an einem historischen Ort. Hier stand mal früher der Palast der Republik und zum Beispiel die letzte Sitzung, wo der Beitritt zur BRD beschlossen wurde, hat hier stattgefunden. Aber diese erste Sitzung, wissen Sie, wo die stattgefunden hat? Ich habe es nämlich nicht rausfinden können.
Die Gründungsversammlung war in dem heutigen Gebäude des Bundesfinanzministeriums. Das war dann das Haus der Ministerien, der Ministerrat tagte dort. Und ich meine, das wäre der Ort gewesen, wo dann auch offiziell die DDR-Gründung dann auch proklamiert wurde.
So, und da beschließt diese Volkskammer also eine Verfassung, ich habe es mir nochmal angeschaut, 144 Artikel, also ein bisschen weniger als das Grundgesetz, ziemlich klein gedruckt auf 16 Seiten, verabschiedet die und ruft den Staat aus. Ist ja eigentlich irre für einen Tag, aber hat nicht alles nur an diesem einen Tag stattgefunden.
Sie zielen aber auf die DDR-Verfassung und die DDR-Verfassung von 1949 ist, wenn man so will, ein Kompromiss zwischen demokratisch-bürgerlichen Verfassungsvorstellungen auf der einen Seite und sozialistischen Verfassungsvorstellungen auf der anderen Seite. Und da sieht man auch dieses Changieren der deutschen Kommunisten, aber auch vor allem der sowjetischen Besatzungsmacht. Es sollte ein Angebot sein, auch auf Westdeutschland bezogen. Sie hatten ja auch schon die Volkskongressbewegung hier erwähnt, die auch diesen Anspruch hatte, Westdeutschland zu gewinnen oder die westdeutsche Bevölkerung. Es war ein Systemwettstreit in diesem aufgebrochenen Kalten Krieg. Es ging darum, auch die Köpfe der jeweils anderen Seite zu gewinnen, mit allen vielfältigen Methoden und Mitteln.
Also war die nicht reine Lehre, diese Verfassung, wenn man so möchte, reine sozialistische Lehre?
Nach außen hin nicht. Es gab einen Grundrechtskatalog. Die Rechte der Länder, die damals noch existierten, war garantiert. Aber es gab einen enormen Unterschied zwischen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit. Weil bereits vor der Gründung der DDR 1949 waren die Rechte der Länder und, wenn man so will, der Föderalismus in der sowjetischen Besatzungszone extrem ausgehöhlt. Das hing zusammen damit, dass die deutschen Kommunisten wichtige Funktionen in den Landesverwaltungen selber besetzt haben. Es hing aber auch damit zusammen, dass bereits 1947, 1948 der Anfang angestoßen wurde für den Aufbau einer Planwirtschaft, für eine Zentralverwaltungswirtschaft. Und das stieß natürlich oder kollidierte mit den Interessen der Länder, die für die Struktur- und Industriepolitik zuständig waren. Also dieser Aufbau einer Planwirtschaft wies auf eine Zentralisierung des Staates hin und das dokumentierte eigentlich auch dieser Text, dieser Verfassungstext. Das Interessante ist, dass wenige Tage nach der Gründung der DDR die SED-Führung einen geheimen Beschluss gefasst hat, in dem sich festlegte, dass alle Gesetzesinitiativen, die in die Volkskammer reinkommen und dort auch verabschiedet werden, vorher über den Schreibtisch des Politbüros gehen müssen. Und dadurch wurde eigentlich die Verfassung ausgehebelt, weil in der Verfassung der DDR von 1949 steht drin, oberstes Organ ist die Volkskammer. Aber die war dadurch entmachtet, dass wichtige Beschlüsse oder eigentlich alle Gesetzesvorlagen zuerst von der SED-Führung nicht nur geprüft, sondern auch verabschiedet wurden. Das wurde zu Recht auch in letzter Zeit als heimliche Verfassung der DDR bezeichnet. Insofern gibt es eine enorme Kluft zwischen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit.
Ich finde, bei Veronika gerade ist der Widerspruch schön deutlich geworden. Wir haben diese Fackelläufe dann am 7. Oktober, aber wir haben auch wahrscheinlich ganz sicher abertausende Menschen in der DDR, in der ganz jungen, die dieses Land ernsthaft sozialistisch aufbauen wollten. Wenn Sie so an der Arbeit sitzen, Herr Hoffmann, forschen, lesen, sich Quellen anschauen, was haben Sie für ein Gefühl für diesen Tag 7. Oktober? Was hat damals in der DDR stattgefunden? Was ging in den Menschen vor, vielleicht auch in der Öffentlichkeit?
Also es sind sicherlich gemischte Gefühle. Sie haben oft die Inszenierung des Wackellaufs der Demonstrationen am Abend des 7. Oktober hingewiesen. Aber in der Tat werden nicht unbeträchtliche Teile der DDR-Bevölkerung auch mit dem neuen Staat sympathisiert haben. Da war sozusagen der Anspruch des Antifaschismus, der sozusagen viele elektrisiert hat und ja auch dazu bewogen hat, aus dem Westen in den Osten zu gehen, weil sie gemeint haben, die DDR sei die bessere Antwort auf den Faschismus eben nach 1945 gewesen. Also es gab viele Sympathieträger und die SED-Führung hat selber dafür auch gesorgt, durch ihre Maßnahmen Loyalitäten dann auch zu erzeugen. Das betrifft etwa die Bodenreform, das betrifft auch die Verstaatlichung des Banken- und vor allem des Industriesektors, weil da plötzlich Stellen frei wurden, die von Arbeitern dann auch eingenommen werden konnten und soziale Aufstiegsmöglichkeiten geboten haben. Und dadurch konnte Loyalität erzeugt werden. Andererseits hat die SED-Führung sozusagen in Kauf genommen, dass nicht unbeträchtliche Teile der Bevölkerung der DDR den Rücken gekehrt haben. Also bis zum Mauerbau 1961 haben schätzungsweise 3 Millionen Menschen die DDR verlassen, aus ganz unterschiedlichen Gründen und Motiven. Und anfangs spielte das für die SED-Führung keine Rolle. Erst Anfang der 50er Jahre wandelt sich das, dann wird sozusagen diese Westflucht plötzlich als Republikflucht diffamiert und verfolgt und auch bestraft. Und es gibt drakonische Maßnahmen, das Grenzregime wird hochgefahren, die Grenze soll abgesichert werden. Also das sind sozusagen Ambivalenzen, würde ich mal sagen, der SED-Politik. Auf der einen Seite sozusagen Aufstiegsmöglichkeiten durch drakonische, repressive Maßnahmen zu schaffen, auf der anderen Seite eben auch darauf dann später zu reagieren, um die Folgen sozusagen auch einfangen zu können.
Historiker Dirk Hoffmann bei uns in 1 Stunde History. Dankeschön.
Matthias, zurück in den Westen. Die Alliierten, kann man ja eigentlich sagen, haben den Westdeutschen die Demokratie ja geradezu aufdiktiert oder verordnet, muss man sagen, ne? Also hätte das auch schiefgehen können?
Ja, hätte. Also weil wir keine Demokraten waren, sondern die Menschen, die damals gelebt haben, die hatten Diktatur erlebt, die hatten eine Weimarer Republik vielleicht noch erlebt, die zumindest mal was das Demokratieverständnis angeht relativ schwierig war. Davor gab es das Kaiserreich, das war auch nicht demokratisch. Also das war schon relativ, ich sag mal, riskant. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch noch jede Menge, sagen wir mal, Nazis, die die verlorenen 12 Jahre sozusagen zurücksehnten und gedacht haben, das war gar nicht so schlecht und ich finde das, was da gemacht wurde, eigentlich auch richtig. Insofern war die Frage, die natürlich die Westalliierten umgetrieben hat, wirklich riskant. Die wollten nämlich im Grunde genommen auch ein Schaufenster machen. Die wollten den Ostdeutschen und den Osteuropäern durch volle Regale und prosperierende Wirtschaften zeigen, seht mal her. Ja, bei uns funktioniert das und bei euch eben nicht. Mhm. Und wir haben eben gehört, 3 Millionen Menschen sind gegangen und davon werden sich viele überlegt haben, ich kann da besser leben. Das hat gar nicht unbedingt einen politischen Grund, sondern einen wirtschaftlichen und einen privaten. Insofern war das alles, ich sag mal, ja, eingesetzt und ausgedacht. Und Adenauer, der erste Bundeskanzler und sehr lange Bundeskanzler, der hat dann auch gar keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich diesen Umstand zunutze macht. Und er hat Lehrer und Beamte in jeder Form aus der Nazizeit wieder eingestellt und wieder arbeiten lassen. Man wollte Blümchen nicht mit H schreiben, hat er gesagt. Und hat dann eben dafür gesorgt, dass sich viele dieser Ideen, die damals in den 12 Jahren hochgehalten haben, sich leider Gottes bis in unsere Tage tatsächlich gehalten haben. Wir haben also keinen, in Westdeutschland jedenfalls, keinen Bruch vollziehen wollen. Und er wurde uns von den Westalliierten auch nur teilweise aufoktroyiert, sozusagen. Die NS-Prozesse, die waren zwar da und es gab auch die Entnazifizierungsverfahren, die wurden aber im Westen nach einer gewissen Zeit wirklich relativ lasch durchgezogen. Und damit hatten wir einen guten Start mit allen Vor- und allen Nachteilen.
Genau, und darüber wollen wir jetzt noch mal ein bisschen weiterreden, und zwar mit Professor Hedwig Richter. Sie ist Historikerin und sie ist spezialisiert auf das Thema Demokratie. Hallo, Frau Richter. Hallo. Frau Richter, die Bundesrepublik ist ja mehr oder weniger über Nacht zu einer Demokratie geworden. Hat das funktioniert?
Ich würde sagen, das hat funktioniert. Bis heute existiert die Demokratie. Es gab sehr problematische Kontinuitäten, keine Frage. Mhm. Aber insgesamt denke ich schon, dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Und ich würde auch sehr betonen, dass es sehr, sehr starke demokratische Traditionen in Deutschland gab. Also es gab etwa in Baden oder in Württemberg, war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein größerer Teil der Bevölkerung wahlberechtigt als in den USA. Es gab in vielen Ländern eine lange, lange parlamentarische Tradition. Seit der Revolution von 1848 gab es in allen Bundesländern, in allen Ländern, in allen deutschen Ländern Parlamente und Verfassungen. Die beiden Mecklenburgs waren eine Ausnahme. Das Deutsche Reich war ein Rechtsstaat. Also es gab eine sehr, sehr lange demokratische Tradition. Dennoch natürlich die Weimarer Republik, die zugrunde ging, und der Nationalsozialismus, keine Frage. Und das war natürlich eine ganz große Last für die neue Demokratie.
Also würden Sie denn dann Matthias von Hellfeld widersprechen, der ja eben sagte, wir waren keine Demokraten?
Die Deutschen waren natürlich Nazis, keine Frage. Ja. Aber es war nicht so, dass das vom Himmel kam, beziehungsweise dass die Alliierten das aus dem Nichts geschaffen haben. Amerikanische Militärhistoriker haben mir erzählt, dass man tatsächlich in den Irak, die USA damals einmarschiert sind, mit dem Gedanken, wenn das damals in Deutschland so gut funktioniert hat, dann wird es dort auch funktionieren. Und das wird heute viel diskutiert, dass es ein ganz großer Irrtum war, dass es in Deutschland eben auch deswegen relativ gut funktioniert hat, weil es eben diese langen demokratischen Traditionen gab.
Aber die junge Demokratie ist ja immer wieder torpediert worden damals. Zum Beispiel 1949, da gründete sich die Sozialistische Reichspartei, die sich selbst als Nachfolgepartei der NSDAP gesehen hat. Und auch die KPD, die kam ja nach dem Krieg zurück aus dem Untergrund. Wie ist denn diese junge Republik damit umgegangen?
Die Sozialistische Reichspartei wurde dann 1952 verboten und die KPD wurde 1956 verboten. Das war übrigens auch was man aus der Weimarer Verfassung übernommen hat, dass man Parteien tatsächlich verbieten kann. In der Weimarer Republik wurde übrigens auch mal die NSDAP verboten. Leider nicht lange genug, aber das war klar, man muss eine wehrhafte Demokratie sein, man muss es wirklich konsequent durchsetzen und das haben die Deutschen dann, die Westdeutschen, muss man sagen, haben das dann tatsächlich auch umgesetzt.
Ja, es gab dann weitere Herausforderungen, wenn wir jetzt so etwa 10 Jahre nochmal weitergehen. Es gab die außerparlamentarische Opposition, die ja oft gleichgesetzt wird mit der Studentenbewegung. Dann hatten wir natürlich die RAF. Was passierte dann in der Bundesrepublik? Wie ging man damit um mit diesen?
Ja, auch da, denke ich, hat sich die Bundesrepublik insgesamt als wehrhaft erwiesen. Also die 68er-Bewegung muss man wirklich dann trennen von der RAF, die terroristisch gewesen ist. Und man muss auch sagen, dass die breite Gesellschaft der Bundesrepublik, vor allem auch der sehr frühen Bundesrepublik, das war eine sehr, sehr unsympathische Gesellschaft. Da waren wirklich viele Nazis, das war eine unwahrscheinlich autoritäre Gesellschaft. Die Bundesrepublik hat sehr geklüngelt mit Diktaturen, mit faschistischen Diktaturen und so weiter und so weiter. Und das war sehr, sehr wichtig, dass es dann diesen Aufbruch von 68 gab. Aber dann eben, als es zu diesem Terrorismus kam, war dann das doch wieder ganz klar, dass man da eine ganz klare Grenze ziehen muss und dass man eben die Demokratie und eben auch den Parlamentarismus, der ein integraler Bestandteil der liberalen Demokratie ist, dass man den schützen muss.
Das haben wir irgendwie alles geschafft. Wenn wir jetzt mal auf heute gucken, was würden Sie sagen, was sind denn heute die größten Bedrohungen unserer Demokratie?
Ich würde 2 Dinge nennen. Das eine ist auf jeden Fall der Rechtsextremismus, also den wir ja weltweit sehen, der ein weltweites Problem ist. Und das andere ist die ganz ohne Frage die Ökologie. Und wir vergessen oft, dass unsere Demokratie auch von Ordnung lebt, dass sie davon lebt, dass es den Menschen gut geht, dass es auch eine gewisse Gleichheit gibt, dass alle Menschen gut partizipieren können, gutes Leben führen können, genug Nahrung haben und so weiter. Und die ökologische Krise gefährdet all das. Also die Frage ist so ein bisschen, wie viele Hurricanes, wie viele Fluten kann eine Demokratie pro Jahr eigentlich überleben?
Ja, wenn wir das mal so vergleichen, so im Rückblick, was die Herausforderungen waren und die Herausforderungen, die wir jetzt haben, wie würden Sie das in Vergleich bringen? Haben wir heute größere Herausforderungen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke, dass vieles in der Bundesrepublik sehr, sehr gut gegangen ist. Auch dank der Alliierten, der westlichen Alliierten, aber auch dank langer demokratischer Tradition, toller Persönlichkeiten, die eben im Parlamentarischen Rat waren, wurden schon viele genannt, Elisabeth Selbert, Carlo Schmidt und so weiter. Also es ist sehr, sehr vieles gut gegangen. Die Demokratie hat sich auch als wehrhaft erwiesen. Aber ich würde sagen, die Probleme, die wir heute haben, sind tatsächlich doch mal von einem ganz, ganz anderen Ausmaß. Und das sehen wir vor allem, würde ich sagen, die ökologische Krise, weil uns da, anders als bei anderen Krisen, die wir bewältigt haben, einfach absolut die Zeit davon rennt. Also die soziale Frage etwa, die konnte man irgendwie immer noch mal aufschieben. Wenn es diese Legislaturperiode nicht den Mindestlohn gibt, dann gibt es eben den Mindestlohn in der nächsten Legislaturperiode. Aber bei der Klimakrise heißt eben verschieben, verschärfen und unsere Demokratie ist direkt davon bedroht.
Was müssen wir denn jetzt tun, damit wir die Demokratie halten?
Also ich denke, dass wir einen Aspekt der Demokratie viel, viel stärker machen sollten, auf den die Alliierten großen Wert gelegt haben, der aber in Deutschland eben auch schon sehr, sehr lange verankert war, nämlich, dass es Parlamente gibt und dass wir keine direkte Demokratie sind. Also die Parlamente werden gewählt, die Regierung wird für 4 Jahre ist sie im Amt und dann muss sie eine mutige Politik machen. Und das heißt eben nicht darauf schielen, was jeweils die Mehrheiten wollen. Mhm. Das wäre unwahrscheinlich wichtig, wirklich eine gezielte, starke Politik zu machen, die dann Menschen ja auch mehr überzeugt. Was wir momentan erleben in vielen Ländern, hier in Deutschland auch, ist, dass es eben eine Politik gibt, die nicht mutig ist, die einknickt, die immer wieder schaut, was wollen Mehrheiten, dann werden Vorhaben wieder zurückgenommen. Gerade was die Ökologie betrifft, passiert viel zu wenig. Und diese Regierung wird eben auch nicht, momentan sieht es überhaupt nicht gut aus. Also lieber eine gute, klare Politik machen, wie das auch angekündigt war, und dann schauen nach 4 Jahren, bekommt man eine Mehrheit oder nicht.
Wir Wir haben ja heute schon mehrfach gehört, die Alliierten haben sozusagen den Westdeutschen damals die Demokratie verordnet. Und das hört sich jetzt so ganz leicht an. Jetzt mal eine ganz naive Frage, können wir das nicht einfach wieder machen? Können wir nicht einfach sagen, wir verordnen einfach die Demokratie? Punkt.
Also Demokratie, man stellt sich das oft vor, dass das eine Geschichte von Revolution ist, einfach nur von Revolution. Die Menschen stürmen auf die Barrikaden und fordern das von unten ein. Wenn man sich zum Beispiel die Geschichte des Wahlrechts anschaut, das war eine unwahrscheinlich mühsame Geschichte. Das wird sehr, sehr oft von oben verordnet, nicht nur in den deutschen Ländern, in vielen Ländern. Die Wahlbeteiligung ist ganz, ganz gering. Also Demokratie hat immer auch was mit Disziplin zu tun. Das ist eine ganz merkwürdige Vorstellung, die vor allem von Populisten genährt wird, dass Demokratie einfach bedeutet, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Natürlich nicht. Demokratie bedeutet, dass wir die Verantwortung haben. Und das bedeutet eben, dass es auch mühsame Dinge gibt. Und hier sind wir wieder bei der Frage, wie können wir reagieren? Also natürlich, indem jede Einzelne, in der Demokratie ist jede Einzelne gefordert, das Richtige tut und aber auch einfordert, aber eben auch, dass man dann tatsächlich eine Politik hat, die nicht sagt, wir kriegen das irgendwie hin, ohne dass irgendjemand daran leiden muss, sondern dass die Politik ganz klar sagt, es stehen große Transformationen bevor, die werden auch wehtun, aber wir können diese Transformation gestalten und wir werden alle mitnehmen und es wird sich auf jeden Fall lohnen, diese Transformation hin zu einer gerechteren und ökologischeren Demokratie hinbekommen.
Professor Hedwig Richter war das. Sie ist Historikerin und hat das Spezialgebiet Demokratie. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Richter.
Danke.
Super.
Wie hat sich die Demokratie entwickelt? So hat Steffi gerade mit Professor Richter angefangen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie ich mit Stefan Kraftschick anfangen soll. Schriftsteller und Liedermacher, geboren in der DDR, 1988 festgenommen, anschließend in Hohenschönhausen inhaftiert, 2 Wochen später in die BRD abgeschoben. Stefan, komm zu uns. Dieses Jahr. ...1955 in Weida geboren, in Thüringen. Stimmt, Stefan? FDJ gemacht?
Pioniere erstmal.
Jungpioniere, ja, klar. Thälmann-Pioniere, FDJ gemacht, ja. Wehrdienst gemacht.
Ja.
Ja. Wann ist dir das erste Mal in deinem Leben das Wort Demokratie begegnet?
Deutsche Demokratische Republik.
Das hat man oft gehört wahrscheinlich.
Ja, klar.
Ja. Und wann hast du das erste Mal durchschaut oder geschnallt, dass das mit Demokratie nicht so viel zu tun hat?
Also das erste Mal, wo ich anfing zu denken und der Ansicht war, es ist doch nicht so klar, was hier so läuft, das war bei der Armee.
Mhm.
Da wurde dann behandelt wurde es wie Schützerarsch im letzten Glied, wie mein Vater immer gesagt hat. Aber doch der sozialistische Mensch doch eigentlich die Krönung der Schöpfung war, ne? Die Krone der Schöpfung. Und das ist bei der Armee ganz anders vermittelt worden. Da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Und da fing das an, dass ich kritisch über diese Gesellschaft nachdachte. Es war der richtige Zeitpunkt, weil es ist natürlich schön, wenn der junge Mensch, das Kind, der Jugendliche, wenn der nicht in zu starken Konflikten mit der Gesellschaft steht, da kann er sich mehr auf seine eigene Formung, auf seine eigene Menschwerdung konzentrieren.
Deine eigene Formung war die dann als Musiker, bist Berufsmusiker geworden, hast ja auch Preise gewonnen sogar in der DDR, Chansonpreise, hast bei einem großen Label, Amiga hieß das ja in der DDR, veröffentlicht. Das heißt, du bist diesen Weg dann aber, ich meine, du hattest diese Erfahrung in der NVA, aber bist dann trotzdem erstmal im System weitergegangen.
Ich konnte damals noch keine Texte schreiben und habe mir aus der DDR-Literatur Texte herausgesucht, wo ich dachte, die spiegeln die Wirklichkeit so direkt wie möglich, so realistisch wie möglich wider. Und in der DDR wurden natürlich die kritischen Texte eher unter Verschluss gehalten. Und da habe ich eben das vertont, was zu vertonen war. Also den nationalen Chanson-Wettbewerb habe ich zum Beispiel mit einer Vertonung von Moshe Shimel, ein jüdischer Dichter, oder Adelbert von Camisso, der Bettler, von dem gesungen und außerdem von Adolf Endler, das Lied vom Fleiß. Solche Lieder, die sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, aber nicht die Machtfrage stellen. Das kam dann erst später, als ich dann selbst Texte geschrieben habe.
Berufsverbot wollte man dir erteilen. Hat man dir erteilt in der DDR?
Naja, man hat mir die Zulassung entzogen. Also ich habe den nationalen Chanson-Wettbewerb gewonnen für hervorragende künstlerische Gesamtleistung. Und die Berufszulassung wurde mir 4 Jahre später entzogen mit der Begründung, ich würde weder über künstlerische noch moralische Fähigkeiten verfügen. Also das ist eben in einer Diktatur möglich, da kannst du dich nicht darüber da beschweren. Und dann bin ich eben, also du hast als Künstler, der dann in der Öffentlichkeit nicht mehr gewollt wird, jedenfalls nicht in der offiziellen Öffentlichkeit, hast du immer die Möglichkeit gehabt, in den Westen zu gehen. Aber ich war damals mit Freya Klier zusammen. Sie war Theaterregisseurin, durfte auch nicht mehr inszenieren, obwohl sie 84 den Preis für die beste Regiearbeit in der DDR bekommen hat.
Und dann waren hat er dann auch moralisch, künstlerisch nichts mehr drauf?
Das wurde ihr nicht so direkt gesagt, aber wahrscheinlich in einer ähnlichen Begründung. Ja. Und wir waren nun ein Liebespaar, wir waren zu zweit. Und das war die Grundvoraussetzung, dass wir uns gesagt haben, wir gehen nicht im Westen, das ist unser Land. Wir versuchen eben hier was zu tun. Und wir haben ja auch sehr viele Menschen dann erreicht, indem wir in die Kirchen gegangen sind, in der Kirche gespielt haben. Und dann natürlich auch Repressalien in Kauf nehmen mussten, die außergewöhnlich sind.
Ja, jetzt sprichst du von Repressalien. Da steht DDR-Dissident. Ich finde dieses Wort Dissident immer so ein bisschen merkwürdig, es ist irgendwie arg bürokratisch, finde ich. Dissidere Latein heißt sowas wie auseinandersitzen, also für Menschen, die irgendwie auf der anderen Seite vom Zaun sitzen vielleicht. Kannst du uns das mal ganz plastisch bitte schildern, was es für dich bedeutete, Dissident in der DDR zu sein?
Naja, wenn du als solcher beglaubigt bist, als Staatsfeind beglaubigt bist, dann musst du damit rechnen, dass dein ganzes privates Leben überwacht wird. Also Freya und ich werden 82 Spitze, die sich auf uns konzentriert haben. Da wird eben das Telefon wird überwacht, die Post und du hast immer jemanden hinter dir. Es ging ja so weit, dass ein Nervengiftanschlag auf uns verübt wurde, den wir noch knapp überlebt haben. Also das Leben ist einfach ungemütlich. Ne? Du musst in einer Art und Weise stabil sein in dir selbst, sonst wirst du verrückt. Es gibt ja auch sehr viele, die in psychologischer Betreuung sind, jetzt in der neuen Zeit. Und ich bin dadurch, dass ich Künstler bin und Schriftsteller, konnte ich das eben auf eine produktive Art und Weise in Angriff nehmen und auch dann für andere zugänglich machen, diese Erfahrung. Es ist nicht verloren gegangen.
Du hattest Freya Klier an deiner Seite. Du hast aber auch beschrieben, dass ihr in Kirchen gespielt habt. Hast du da irgendwann festgestellt, hey, es gibt ein Netzwerk von Menschen, die so denken wie ich?
Ja, natürlich, wenn du in solchen Zusammenhängen auftrittst. Also wenn ich in der Samariterkirche gespielt habe, da kamen bis zu 2000 Leute, die haben an meinen Lippen gehangen. Die waren froh, dass mal einer sagt, was Sache ist. Ne? Das ist ja, in der DDR gab es sehr gute Gagen für die Künstler. Ne? Und das war im Grunde genommen auch ein Schweigegeld. Wenn du eben dann deine Ansichten direkt sagst, dann musst du damit rechnen, dass du eben aus dieser privilegierten Gruppe ausgeschlossen wirst. Das haben die wenigsten gemacht. Und ich war eben, mein Buch, was ich geschrieben habe, wo die Geschichte beschrieben wird von der Armeezeit bis zur Ausbürgerung, das heißt Der Narr. Und es war ja auch in irgendeiner Weise närrisch, was ich damals gemacht habe. Ne? Als Einzelner oder zu zweit sich gegen ein System zu stellen, das ist nicht clever.
Aber warst du der Einzelne, beziehungsweise oder ihr nur zu zweit? Was ich mich gefragt habe, wenn du das jetzt so in der Rückschau betrachtest, hast du dich mit deinem Protest immer alleine gefühlt? Oder hattest du das Gefühl, hey, da kommen 2000 Leute? So allein sind
ja,
wir
ja, natürlich, das ist doch ganz klar. Also wenn du vor vielen Leuten spielst, dann fühlst du dich nicht alleine. Ne? Ja. Also auf der Bühne ist immer ein schönes Leben gewesen, aber das war...
Aber wenn du dann raus warst aus der Kirche?
Da hast du wieder 2 Stasi-Autos hinter dir. Ne?
Worauf ich aber vielleicht hinaus will, weil wir ja auch gerade darüber gesprochen haben, wie sich die Demokratie so im Westen entwickelt hat. Vielleicht kannst du über die Oppositionen irgendwie dir was einfallen lassen, wie sich sowas wie Demokratie oder zumindest erst einmal Widerspruch zum System im Osten entwickelt hat. Also gab es das über Einzelne hinaus?
Ja, ja, also ich bin ja 1984 aus Thüringen nach Berlin gezogen und da hatte ich dann auch Kontakt mit diesen oppositionellen Gruppen. Für Frieden und Menschenrechte hieß eine oder der Friedrichsfelder Friedenskreis zum Beispiel. Die haben dann unter anderem auch so illegale Publikationen herausgegeben, Grenzfall zum Beispiel oder Friedrichsfelder Feuermelder, was eben geheim verfasst wurde und vervielfältigt wurde. Damit wurden natürlich Leute erreicht und wenn jemand mit den Gedanken infiziert wurde, dann fängt er an, in eine Richtung zu denken und sucht sich dann noch eigene Verbindungen, wo das dann eben auch wirksam werden kann. Und das wird dann mit Leben erfüllt und in solchen Kreisen bin ich gewesen. Also einsam habe ich mich nie gefühlt.
Jetzt werdet ihr infiziert. Das da ist Stefans Gitarre. Stefan Kraftschick setzt sich jetzt für uns hier vorne hin und spielt sein Lied Behauptung.
Ich lass mich nicht durchschauen, bin kein Mensch aus Glas. Ich brauch keine Statistik, kein Durchschnittsmittelmaß. Ich lass mich nicht vergleichen, will kein Etikett, auf dem geschrieben steht, der ist aber nett. Ich lass mich nicht verwalten, steh nicht in Reihe und Glied. Ich bin nicht diese Nummer im städtischen Archiv. Ich lass mich nicht verheizen für einen höheren Zweck. Am Ende ist der höhere Zweck doch nur der letzte Dreck. Ich lass mich nicht dressieren, bin gewiss kein Vieh. Und wäre ich ein wildes Pferd, zähmte man mich nie. Ich lass mich nicht vertreten, stelle mich nicht an. Ich bin, was immer selten war, ein freier Mann. Ich lass mich nicht vertreten, stelle mich nicht an. Ich bin, was immer selten war, ein freier Mann.
Stefan Kraftschick in einer Stunde History. Wir hatten es jetzt schon eine knappe Stunde mit zwei getrennten Staaten zu tun. Aber heute sitzen wir alle hier in der Vereinten Bundesrepublik in dieser Hauptstadt Berlin. Und das tun wir seit 1989 genau genommen. Haben wir schon oft drüber gesprochen, Matthias, in einer Stunde History, Steffi, du wir auch. Und man könnte noch 100.000 Mal drüber sprechen und sehr, sehr viel sagen. Wir fangen vielleicht aber mit dir jetzt mal an, Matthias. Eine Geschichte, die ich schon sehr oft gehört habe, auf sehr vielen...
Ich noch nie, ich bin sehr gespannt, nein.
Halleluja, also auf Zugfahrten und so. Aber es ist auch eine gute Geschichte. Matthias, nämlich 9. November 1989, die Mauer fällt und du bist live am Ticker.
Willst du jetzt die kurze oder die lange Fassung?
Was wollt ihr?
Mittel vielleicht.
Mittel, oder?
Die lange.
Lange? Oh nein.
Ajo, danke.
Ihr wisst nicht, was gesagt. Lange Fassungen nein, nein, nein. sind bei Matthias, von Hellfeld.
Mittel lang, bitte.
Okay.
Mittel lang.
Also ich war damals, man glaubt es kaum, dass es das gab, ein relativ junger Anfängerredakteur beim Westdeutschen Rundfunk. Im damals sehr populären Morgenmagazin. Und wir haben uns zum Hobby gemacht, die Demonstranten der Leipziger Montagsdemos morgens um 3 aufzunehmen, damit wir sie um 6 oder 7 spielen konnten, weil wir die Angst hatten, dass die Stasi irgendwie diese Telefonleitungen nach Dresden oder wo immer wir dann telefoniert haben, nachvollziehen und die Leute abpflücken könnte. Das war so meine erste Erfahrung und ich fand das außerordentlich spannend und dachte, jetzt bist du mitten im Weltgeschehen. Und an dem 9. November, da sah der Dienstplan des Westdeutschen Rundfunks auf der Rubrik 23.10 Uhr, das war der Tag, stand mein Name. So, und ich komme dann so um 4, musste ich dann immer da antanzen. Und dann verdichteten sich so allmählich die Meldungen, dass in Berlin irgendwie der Hammer tanzt. Und es kam mein Vorgesetzter zu mir und sagte, du, das ist ja gar kein Problem, du bist ja sowieso da, dann kannst du das doch heute Nacht eben durchmoderieren. Ah ja? Wie gesagt, also ich war jünger und ich habe dann gesagt, gut, prima. Ich bin ja auch meine, ich, das ist ja auch mein Thema und ich finde das ja auch interessant und wir, also bla bla bla. Und je weiter es zu dieser Sendung kam, desto nervöser und schwieriger wurde mein Leben. Und das wurde noch dadurch etwas erschwert, dass an meiner Seite eine Legende saß. Der Mann heißt Adolf Buddha Krämer, beziehungsweise hieß, er ist leider verstorben vor einigen Jahren. Den kannte ich sehr gut, das war ein Musikredakteur. Und der wurde mir also zur Seite gestellt und sagte, hör mal, der Buddha, der schmeißt da die CDs an, beziehungsweise Schallplatten, und du moderierst einfach zwischen der Musik so, was dir so gerade einfällt. Ja.
So machst du das hier heute immer noch.
Ja, also wer so Freunde hat, der braucht keine Feinde, das ist schon klar. Und dann kriegte ich also tatsächlich, das war früher auch noch so, das kennst du wiederum dann nicht, weil du wurdest da gerade trockengelegt in der Zeit, glaube ich, okay. Gerade. Da kam dann ein Student vorbei mit so einem Packen Papier, das waren Tickermeldungen. Und die legte er mir auf den Moderationstisch. Das war im Studio, das Licht war immer rot, also immer an. Der Buddha moderierte da seine Musik und die waren nach 3:50 war die zu Ende. Dann guckt er mich fröhlich an und sagt, dann machst du dann so ein Zeichen.
Lies mal den Ticker vor.
Genau, das habe ich dann auch erstmal gemacht. Aber irgendwann habe ich dann Spaß daran gefunden, habe dann so vorgelesen, dass sie zum ersten Mal Coca-Cola getrunken haben auf dem Kudamm und so all möglichen Sachen, die halt von dpa etc. Gemeldet wurden. Und ich kann dir wirklich, um es jetzt mal im Ernst zu sagen, das war der Abend, an dem ich tatsächlich gemerkt habe, das ist ein derartig geiler Job im Radio. Das mache ich jetzt weiter und zwar immer. Und jetzt stehe ich hier. Also jetzt
35 bist du Jahre später.
Das haben wir jetzt davon.
War mittellang, oder? Ja.
Und weil das ja eigentlich viel schöner ist, über Vereinigung als über Trennung zu sprechen, wollen wir das jetzt auch nochmal machen. Und wir bitten nochmal Professor Böhne Di Leo auf die Bühne und Professor Hoffmann. Frau Böhne Di Leo, wir haben gerade gehört, Herr von Hellfeld war nicht so richtig drauf eingestellt, auf den Mauerfall. War denn der Rest Deutschlands, Westdeutschlands da irgendwie schon mit befasst oder waren die total überrumpelt alle?
Also in meiner Erinnerung war das schon eine große Überrumpelung. Es kam unerwartet. Es hatte im Ende Mai 1989 ja das Massaker in China gegeben, in Peking auf dem Tiananmenplatz. Also man rechnete nicht damit, dass die so mir nichts, dir nichts, die Mauer sich öffnen könnte und die fallen würde. Also ich kann es auch nur persönlich schildern. Ich war damals jung. Ich war mit einer Journalistengruppe aus Münster nach Berlin gereist, just in diesen Tagen.
Was für ein Zufall.
Ja, also wir hatten das KZ Sachsenhausen besucht, waren an diesem Tag, an dem 9. November, noch in Ost-Berlin gewesen. Am Alexanderplatz wurde demonstriert. Wir sind dann wieder zurückgefahren, sind im Bus gefilzt worden wie eh und je. Sind dann in West-Berlin ins Hotel gegangen, haben uns zum Abendessen verabredet und ich war aber elektrisiert. Ich habe das Gefühl, also es lag natürlich was in der Luft. Es waren Zehntausende über Ungarn geflohen nach Österreich. Also es war eine unglaublich dynamische Entwicklung. Und ich ging auf mein Zimmer und hörte die Nachrichten, ZDF heute, 19 Uhr. Und dann kam um 19.25 Uhr, das war die letzte Meldung und sie war sehr brandaktuell, diese Meldung aus der Pressekonferenz, die das ZK gegeben hat, wo dann eben die Fragen kamen des italienischen Journalisten, ist das nicht ein großer Fehler, die Reisefreiheit sozusagen zu erweitern? Und dann kam die Frage, gilt das auch für Berlin? Und der Schabowski saß da und sagte, das geht auch. Und ab wann? Ja, unverzüglich. Und dann war die Sendezeit auch schon zu Ende. Also die hatten keine Zeit mehr, das noch irgendwie redaktionell einzuordnen. Und die Nachrichten waren zu Ende. Und ich habe gedacht, was hat er da gerade gesagt? Ich war das Küken in dieser Reisegruppe, die jüngste von allen, bin runtergelaufen und habe den anderen gesagt, die machen die Mauer auf. Du spinnst, ja, das kann ja gar nicht sein, da hast du dich wohl verhört. So, das bekam ich da zu hören. Außerdem hatte man Hunger, man hatte sich zum Essen verabredet. Das war erstmal wichtiger. Und wir sind dann in die Westberliner Kneipe gegangen und wir hatten noch keine Handys, es gab auch keinen Fernseher da und wir saßen da und tranken Bier und haben was gegessen und ich war so unruhig, ich habe dann meinen Kollegen gefragt, wollen wir nicht mal los und gucken? Und dann raunzte mich einer an, meinst du, die tanzen da auf den Straßen? Und 2 Stunden später tanzten sie am Kurfürstendamm. Ja, also wir haben alle nicht damit gerechnet und es war eine dieser Ereignisse, die manchmal in der Geschichte passieren, die vollkommen unvorbereitet einen treffen, aber eigentlich zwangsläufig sind.
Und was für ein Glück, dass Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren.
Herr Hoffmann, auf dem, am Kurfürstendamm tanzten die Menschen. Ich kenne aber noch so eine Doku, die ist mir jetzt gerade eingefallen, aus Halle. Vom 10. November dann, glaube ich, da werden ein paar Industriearbeiter interviewt, was sie jetzt zu dem Ganzen sagen. Dann sagt einer von denen, na, wenn die Mark nicht kommt, also er meint die Westmark, dann wird das hier eh nichts. So, das heißt, irgendwie zwischen denen, die in Berlin tanzten und die, die vielleicht im Rest des Landes lebten, gibt es wahrscheinlich große Unterschiede. War die DDR auf das alles vorbereitet? Wie würden Sie die Situation schildern?
Ich glaube, niemand war darauf vorbereitet. Sie haben es gerade geschildert. Und ich glaube, jeder hier aus dem Saal, der da damals gelebt hat und das mitbekommen hat, kann vielleicht ähnliche Episoden erzählen, wo er sich aufgehalten hat. Ich glaube, das weiß jeder auch, was er vielleicht da auch gedacht hat und auch das Gefühl der Überwältigung, das damit verbunden war. Und ich denke, das Ereignis an sich ist sozusagen unvorhersehbar gewesen. Was aber auch unvorhersehbar gewesen war, war die Art der Dynamik, die danach dann auch einsetzte. Mit dem Mauerfall am 9. November 1989 war niemandem in Ost und West gleichermaßen bewusst, dass am 3. Oktober 1990 die deutsche Einheit stehen würde. Und mit dem Mauerfall am 9. November 1989 war niemandem in Ost und West bewusst, dass bereits am 1. Juli die Marktwirtschaft und die Westmark kommen würde. Also kurzum, für insbesondere die Menschen in Ostdeutschland veränderte sich sozusagen das politische, gesellschaftliche, soziale, kulturelle Leben innerhalb kürzester Zeit dramatisch. Das war verbunden mit Euphorie, war aber auch verbunden mit Unsicherheit. Also was kommt eigentlich auf uns zu? Was erwartet uns? Wie geht es mit meinem Betrieb weiter? Wie geht es mit meinem Arbeitsplatz weiter? Also wir wissen, dass aus Betriebszeitungen, die ausgewertet wurden, dass da auch eine gewisse Unsicherheit deutlich erkennbar ist. Auch Unsicherheit über die eigene persönliche Zukunft. Und das, glaube ich, in Erinnerung zu rufen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, damit einhergeht sicherlich auch die Geschichte, dass die Geschichte der deutschen Einheit auch eine Geschichte einer missglückten Kommunikationsstrategie war. Das hängt einmal zusammen mit dem Versprechen der blühenden Landschaften, das der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ausgegeben hat. Nicht nur er, sondern viele andere westdeutsche Politiker, aber auch sogar Unternehmer und Wirtschaftsvertreter. Das hängt aber auch damit zusammen mit einem Mythos, den die SED-Führung in den 60er Jahren in die Welt gesetzt hatte und der sich zählebig teilweise bis heute hält, dass die DDR nämlich die 10. größte Wirtschaftsmacht der Welt gewesen sei. Also niemand konnte sich eigentlich vorstellen, dass 1990 die Sowjetunion einer deutschen Einheit zustimmen würde. Niemand konnte sich vorstellen, dass die Sowjetunion einer NATO-Mitgliedschaft eines geeinten Deutschlands zustimmen würde. Dann kam auch noch die Fußball-Weltmeisterschaft, die grandios gewonnen wurde. Der damalige Teamchef Franz Beckenbauer hat dann skandiert in einem Interview, wir seien auf Jahre unschlagbar durch die Fusion auch mit den Fußballern aus Ostdeutschland. 2 Jahre später war das EM-Finale gegen Dänemark, gegen den krassen Außenseiter, das 2:0 verloren wurde. Also was ich damit sagen will, es gab nicht nur eine Euphorie, sondern auch eine Hybris. Eine Hybris in der Hinsicht, dass nämlich die Dimensionen und die Folgen dieser wirtschaftlichen Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft sehr unterschätzt worden sind. Man glaubte, wenn wir sozusagen die Einheit Deutschlands, die Zustimmung der Siegermächte, der Sowjetunion, auch der Nachbarstaaten, das war ja nicht selbstverständlich, wenn wir das haben, ist alles andere möglich. Und das war, glaube ich, ein Trugschluss.
Dann kommt diese Transformation ganz von alleine.
Genau, ja, ja. Dann gab es auch das Gerede, das können wir aus der Portokasse finanzieren. Also es war sozusagen eine missglückte Kommunikationsstrategie, die Erwartungen erzeugt hat, die also spätestens Ende 1990 enttäuscht wurden, als die ersten Betriebe in Ostdeutschland geschlossen wurden. Also der Kamerahersteller Pentacon beispielsweise in Dresden, der bereits am 4. Oktober, also einen Tag nach der deutschen Einheit, schließen musste. Also das muss man, glaube ich, mit in den Blick fassen. Und das innerhalb kürzester Zeit, diese Dynamik dieser damaligen Zeit mit Auf und Abs, mit Widersprüchen, mit Ambivalenzen, mit Gefühlsstau in jeglicher Hinsicht. Und das erklärt vielleicht etwas die Situation der damaligen Zeit. Und die muss man sich, glaube ich, immer wieder etwas in Erinnerung rufen.
Frau Böhne, die Leo, Herr Hoffmann hat es gerade angesprochen. Also Mauerfall, November 89, Wiedervereinigung, nicht mal ein Jahr später. Aus heutiger Sicht würden Sie sagen, ging das wirklich alles ein bisschen zu schnell?
Es ging rapide. Und die Dynamik war sehr groß. Ich kann das aber aus der damaligen Perspektive heraus verstehen, weil Sie haben es gerade ja angesprochen, die Deutschen brauchten für die Wiedervereinigung ja die Erlaubnis der Siegermächte. Also wir hatten, waren ja noch nicht im Besitz der vollen Souveränität. Alle 4 Siegermächte mussten zustimmen. Und die Regierung Kohl wusste damals nicht, wie lange Gorbatschow in Moskau noch an der Macht sein würde und wie lange dieses Fenster sozusagen noch offen bleiben würde. Da war ein unglaublicher Zeitdruck drin. Und deswegen hat er dann auch auf die Tube gedrückt, sage ich jetzt mal. Ne?
Also aus politischer Sicht in Ordnung, aus menschlicher Sicht vielleicht?
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war zu schnell, natürlich. Mhm. Und es gab ja auch die Bestrebung, es hat ja einen Arbeitskreis auch in Ostberlin gegeben, eine neue Verfassung zu erarbeiten. Und der hat sich aber nicht durchsetzen können. Die sind nicht durchgedrungen damit. Und das wird heute auch als Vorwurf erhoben. Auf der anderen Seite war man damals, also die Bundesrepublik hatte ja mit dem Grundgesetz sehr gute Erfahrungen gemacht. Also die Verfassung hatte sich bewährt. Es bestand aus dieser Sicht keine Notwendigkeit, jetzt eine neue Verfassung zu schreiben. Aber es ist klar, also ich kann verstehen, dass es vielen ehemaligen DDR-Bewohnern, Bürgern zu schnell gegangen ist heute.
Frau Böhne, die Leo hat es jetzt angesprochen, diesen dritten Weg. Ich finde es übrigens pervers, dass das heute als Ausdruck von einer rechtsextremen Partei benutzt wird. Aber so ist es halt. Dieser dritte Weg, einen neuen Staat vielleicht zu entwickeln zwischen dem westlichen Marktkapitalismus und dem östlichen Sozialismus. Eben nicht, dass die DDR der BRD beitritt nach Artikel 23, sondern eine neue Verfassung zu finden in einem dieser allerletzten Artikel aus dem Grundgesetz. 146. Ich habe das Gefühl, dem wird heute nachgetrauert, dass man das nicht gemacht hat. Wird so jedenfalls viel diskutiert. Hätte es das überhaupt gegeben als Möglichkeit, Herr Hoffmann, zu diesem Zeitpunkt realistisch?
Also Möglichkeiten hätte es natürlich gegeben. Und die wurden ja zeitgenössisch auch durchaus diskutiert. Die beiden Wege wurden in der Öffentlichkeit sozusagen zwischen Experten, Politikern, aber auch Publizisten sozusagen abgewogen. Es wurde damals oftmals dieser Zeitdruck, von dem Sie gesprochen hatten, herangezogen. Der trägt meines Erachtens nicht so sehr, weil man hätte natürlich über eine Verfassung, das wurde ja dann auch gemacht, auch nach der Herstellung der deutschen Einheit noch weiter debattieren können. Also es gab ja danach auch noch mal gemeinsame Verfassungskommissionen, die sich damit beschäftigt haben, ob und wenn ja, wie eine gemeinsame deutsche Verfassung aussehen könnte. Ich denke, dass drei Punkte dabei beachtet werden müssen. Der eine Punkt ist, dass die Tatsache, dass damals diese Verfassungsdebatten im Sande verlaufen sind, hängt damit zusammen, dass es keine politischen Mehrheiten dafür gab. Also es braucht politische Mehrheiten, um sowas dann auch umzusetzen. Und die hat es nicht gegeben. Das heißt nicht, dass es die Diskussion auf absehbare Zeit nicht mehr geben sollte. Aber das muss man im Hinterkopf behalten, politische Mehrheiten sozusagen für ein solches Vorhaben zu haben. Das Zweite ist, und das klang ja teilweise auch schon an, dass viele Menschen ab der zweiten Jahreshälfte 1990 mit vielen anderen Problemen in Ostdeutschland beschäftigt waren. Erste Betriebsschließungen kündigten sich an. Es galt die Sorge um, wie man das tägliche Leben eigentlich organisiert. Und da rückten sozusagen Verfassungsfragen für viele Ostdeutsche, würde ich mal sagen, etwas in den Hintergrund. Das sollte man auch mit bedenken. Und das Dritte ist, Verfassungsfragen hat es natürlich am runden Tisch gegeben, unter den Bürgerrechtlern auch, aber die hat es natürlich auch in Westdeutschland gegeben, in der alten Bundesrepublik. Da hat es auch Fragen gegeben, wie man das Grundgesetz modernisieren kann, also Stichwort die Wahl des Bundespräsidenten, plebiszitäre Elemente einbauen und so weiter. Und das zeigt eigentlich, dass es Debatten in Ost und West gleichermaßen gab, die aber geprägt waren durch unterschiedliche Erfahrungsräume, nämlich durch die Erfahrungsräume einer 4 Jahrzehnte langen Teilung. Also die Tatsache, dass es eine soziale Marktwirtschaft in der alten Bundesrepublik gab, hat sozusagen die Erfahrungsräume der Menschen dort auch lange, auch wenn es Konflikte gegeben hat, lange geprägt. Andersherum in der DDR mit der zentralen Planwirtschaft, die sozusagen auch bestimmte Erwartungen geweckt hat nach einem starken Staat. Also so erklärt sich auch, warum bestimmte soziale Grundrechte, die etwa auch von einem runden Tisch dann gefordert wurden, also das Recht auf Arbeit beispielsweise, dort auch von Bürgerrechtlern mit eingebracht wurden. Also ein Artikel der DDR-Verfassung von 1949, den die SED auch immer propagiert hat als soziale Errungenschaft, wurde auch von DDR-Bürgerrechtlern vor diesem Erfahrungsraum eingebracht. In der alten Bundesrepublik wäre diese Forderung von Teilen der Gewerkschaften, von Teilen der SPD mitgetragen worden, aber sie wäre nicht mehrheitsfähig gewesen. Also es hätte bei einer solchen Verfassungsdebatte auch durchaus Interessenkonflikte gegeben. Das spricht nicht gegen eine Verfassungsdebatte, aber man sollte darauf hinweisen, dass das also kein glatter Einbahnzug gewesen wäre und sozusagen von selbst ein Selbstläufer sozusagen, sondern auch mit Konflikten und Interessenkonflikten verbunden gewesen wäre.
Aber Frau Böhne, die Leo, brauchen wir eine neue gesamtdeutsche Verfassung? Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, nein. Also ich in der Arbeit an meinem Buch in den letzten 2-3 Jahren habe mich so intensiv mit dem Grundgesetz befasst und unserer Verfassung. Ich würde sagen, es ist eine super tragfähige Verfassung für unsere Gesellschaft. Ich möchte noch mal einmal daran erinnern, weil Sie sagten eben, es sind ja auch demokratische Prozesse. Und es hatte Ende des Jahres 89, wann war es November, Dezember, tauchten die ersten Plakate auf. Nicht mehr wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk. Im März hat in den ersten und den letzten freien Volkskammerwahlen die Volkskammer mit über 80% der Abgeordneten beschlossen, dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beizutreten. Also es war ja demokratisch auch legitimiert. Also für die westdeutschen Politiker der damaligen Zeit war es eigentlich nicht erkennbar, dass das mal irgendwie einem auf die Füße fallen würde.
Als Frau Böhni-Leo gerade klipp und klar Nein gesagt hat, haben Sie ein bisschen lachen müssen, Herr Hoffmann.
Nein, nicht lachen. Also auf der einen Seite ist es natürlich richtig, Westdeutschland galt, das sollte man sich vielleicht auch in Erinnerung rufen, 1990 auch für eine große Mehrheit der DDR-Bevölkerung als Problemlöser. Und das hat sich gewandelt. Das hängt mit dieser missglückten Kommunikationsstrategie zusammen und der Unterschätzung der Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft und mit der Enttäuschung, die damit einherging. Und die prägt bis heute diese Ost-West-Debatte ganz klar. Das Grundgesetz ist eine sehr gute Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland, keine Frage. Sie hat sich sozusagen bewährt, aber es ist natürlich sozusagen eine Frage der politischen Mehrheiten, wenn eine solche Debatte nochmal neu aufkommen sollte, sowas zu anzugehen und gemeinsam sozusagen eine solche Diskussion dann auch zu führen. Auf der anderen Seite würde ich vielleicht davor warnen, diese Verfassungsdebatte etwas zu überschätzen. Also wir sehen ja auch an aktuellen Debatten über das Grundgesetz, über das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, wie labil oder wie anfällig auch solche Verfassungstexte sein können. Letztendlich kommt es sozusagen auf uns als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger an, diese Verfassung oder dieses Grundgesetz mit Inhalt zu füllen. Und es gibt keinen hundertprozentigen Schutz sozusagen, sondern wir sind als Gesamtheit sozusagen dafür verantwortlich.
Ja, Demokratie ist keine Zuschauerveranstaltung.
Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Professor Hoffmann. Professor Böhni-Leo, vielen Dank. Gerne. Ja, Matthias, brauchen wir ein neues Miteinander von Ost und West?
Unbedingt. Das brauchen wir wirklich unbedingt, ja, wenn ich das wüsste. Wir erleben gerade einerseits eine funktionierende Verfassung, dem würde ich auch zustimmen. Ich bin aber einer von denen, die sagen, vielleicht sollten wir nochmal drüber nachdenken, dann doch irgendwann einmal eine gemeinsame zu machen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Auf der anderen Seite sehe ich ehrlich gesagt die Demokratie mehr in Gefahr. Also was eben auch Frau Richter gesagt hat. Wir müssen wirklich aufpassen, wenn immer mehr Menschen die extremen Ränder wählen, jetzt mal egal, welche das im Einzelnen sind, dann haben wir nicht nur das Problem, dass die in einer Regierung sitzen könnten. Das wäre natürlich der Worst Case. Aber bevor das soweit ist, können Sie dieses Land chaotisieren. Und zwar ganz einfach, indem Sie einfach sperren. Wie jetzt in Thüringen oder wie möglicherweise in Brandenburg und Sachsen oder sonst wo in irgendwelchen Bundesländern. Und das geht dann über den Bundesrat, rucki zucki, auf den Bundestag und auf die Entscheidung in unserem Staat. Und der tatsächlich muss Entscheidungen fällen, die nicht nur mit Krieg und Frieden zusammenhängen, die nicht nur damit zusammenhängen, wie hoch ist die Inflationsrate, sondern wir müssen auch eine andere Sozialpolitik offenbar führen und machen. Und da müssen wir auch eine andere Schwerpunktsetzung in der ehemaligen DDR, sage ich jetzt mit Bewusstsein, setzen, weil es ja eigentlich ein Ungerechtigkeitsempfinden dort gibt, dass man nicht richtig beachtet wird, dass man irgendwie untergebuttert wird, dass zu wenig DAX-Vorstände von da kommen und so weiter. Das ist ja eigentlich eher Sozialpolitik als jetzt Verfassungspolitik oder staatspolitische Fragen. Insofern finde ich, das neue Miteinander muss an der Stelle beginnen. Und ich sage das oft und immer wieder, das Beste und das Wichtigste und das wirklich Tollste, was wir haben, ist die Demokratie. Weil das ist die einzige Staatsform, die uns ermöglicht, dass wir alle so sind, wie wir sind und auch so bleiben können.
Danke, Matthias.
Das war das Wort zum 3. Oktober. Das war das Wort zum 3. Oktober.
Ja.
Und das war eine Stunde History zur doppelten Staatsgründung, der Gründung der DDR und der BRD. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben bei dieser Folge. Wir bedanken
uns. Danke, Steffi.
Danke, Markus. Danke, Matthias. Und danke an euch für euer Interesse. Schön, dass ihr da wart.
Und noch einen schönen Abend.
Dankeschön. Das war die Aufzeichnung aus dem Humboldt-Forum. Wir haben heute uns über die doppelte Staatsgründung 1949 unterhalten. Wenn ihr heute nicht konntet, aber dennoch Lust habt, uns mal live auf der Bühne zu erleben, dann könnt ihr das machen. Am 6. November in Fulda im Fürstensaal, da geht es dann um den heiligen Bonifatius. Es beginnt um 19 Uhr und Tickets könnt ihr euch besorgen unter deutschlandfunknova.de. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.